wo mit Gott ringen. Dirk, du darfst da gerne lesen. Ich könnte auch absitzen jetzt während der Lesung.
Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag aufs Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: "Lass mich los, der Morgen dämmert schon." Aber Jakob erwiderte: "Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast." "Wie heißt du?", fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: "Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gottes Kämpfer." "Wie ist denn dein Name?", fragte Jakob zurück. "Warum willst du das wissen?", entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn: "Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch", rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde.
Danke vielmals, Dirk. Wir singen noch die Strophen 4 und 5 vom gleichen Lied. Liebe Gemeinde, gellet, es ist schon eine seltsame Geschichte, die uns hier in der Bibel überliefert ist. Und man fragt sich, wie ist es möglich, dass ein Mensch mit Gott selber eben einen Ringkampf verwickelt ist und dann erst noch gleich stark ist. Der Kampf ist das eine, aber dann eine ganze Nacht kämpft und es ist unentschieden. Wie heisst im Schwingen? Ein Gestellter. Wäre das gut. Viele gescheite Köpfe, Theologinnen und Theologen, haben sich den Kopf zerbrochen. Was steckt da dahinter? Und eine ganz befriedigende Antwort ist mir noch nicht begegnet. Und darum möchte ich heute lieber fragen, was für eine tiefere Bedeutung hinter dieser Geschichte steckt und was die Geschichte uns heute könnte sagen. Sehr wahrscheinlich haben wir alle schon mal mit Gott gekämpft. Nicht im physischen Sinn, wie es dort der Jakob, sondern im übertragenen Sinn. Wenn wir zum Beispiel mir einen Schicksalsschlag hinnehmen, dann ringen wir ja oft mit Gott. Also Gott, warum hätte das müssen sein mit dem Unfall dort, zum Beispiel, was so langwierige Folgen hat für mich oder auch für jemand anderen. Oder man hadert mit Gott, man ringt mit ihm und sagt, warum ist der Streit in unsere Familie reingekommen, so ein Konflikt, dass da Geschwister nicht mehr zusammen reden? Bin ich schuld, der schuld, das belastet uns. Man ringt vielleicht, wir sind doch eigentlich eine christliche Familie, wie kann das sein? Oder man ringt mit Gott, weil man einen lieben Mensch hat müssen verlieren, Gott in den Ohren gelegen ist, aber der Mensch ist trotzdem gegangen. Man ringt mit Gott, warum hat es nicht geklappt mit dieser neuen Arbeitsstelle? Warum bin ich krank geworden? Das sind schon die ganz existenziellen Sachen, gell? Und ein solches Ringen ist ganz ähnlich wie das Ringen von Jakob mit Gott. Es ist dort in der Dunkelheit, also wie in der dunklen Phase von unserem Leben in der Lebensnacht, sagen wir mal die Mystiker und die Mystikerinnen. Bleiben wir mal beim Jakob. Dort an dem Fluss, Jabok-Fluss, das ist im heutigen Jordanien, hat der Jakob zuerst einmal gekämpft mit seiner Vergangenheit. Und das hat geheißen, der Angst vor seinem älteren Bruder. Auf ihn war er als Teenager eifersüchtig, weil der Esau, sein Bruder, als Erstgeborener in allem privilegiert war. Ihr kennt wahrscheinlich, die meisten von euch, die ganz berühmte Geschichte von dem Linsengericht, wo übrigens gar kein Linsengericht ist, nur wahrscheinlich ist es eins, wodurch Jakob seinem hungrigen Bruder Esau etwas vom Essen abgegeben hat. Und im Gegenzug muss er ihm das Sagen vom Erstgeborenen geben. Und er hat auch etwas Komisches drüllt später. Er hat dann den Hauptsagen, eben den Sagen von seinem blinden Vater am Isaac, erschlichen gehabt, indem er sich als Esau verkleidet hat. Der Esau hat viele Haare gehabt und er hat sich so die, mit Hilfe seiner Mutter, die sich angemacht, und der blinde Isaac hat das nicht gemerkt gehabt. Es ist rausgekommen, der Jakob hat müssen fliehen vor dem Zorn von seinem Bruder und er hat sich einige Jahre versteckt gehabt bei einem Verwandten im Ausland. Und dort hat der Jakob geheiratet gehabt, er ist reich geworden und eine grosse Familie bekommen. Aber der Jakob hat ihn immer gewusst gehabt, eigentlich gehöre ich wieder zurück in mein Heimatland. In das Land, wo Gott versprochen hat, meinem Vater, am Isaac, und wo bei mir soll weitergehen, die Segenslinie. Aber dort hat der Esau gelebt gehabt, sein grosses Problem. Und hat Jakob allweil schon mal mit sich gerungen gehabt, soll ich da bleiben, da geht es mir gut, oder muss ich zurückgehen? Und dort wartet wahrscheinlich die Rache meines Bruders auf mich, ihn, den ich so übergangen habe oder versäckelt habe, auf Deutsch gesagt. Der Jakob, er macht sich auf den Heimweg, also er merkt, ich muss gehen, das ist meine Verheißung. Und dort, an dem Jabok-Fluss, steht er an der Grenze zu seiner alten Heimat. Er weiss, wenn ich dort übergehe, dort komme ich ins Gebiet, wo der Esau auf mich dort wartet. Er hat Angst gehabt, seine Brüder können sich rächen. Und genau dort findet der seltsame Kampf in der Nacht statt. Ich finde ganz schön den Schluss, und auf den möchte ich heute rausgehen in dieser Geschichte. Wo der Jakob gemerkt hat, dass der andere ihm überlegen ist, lässt er ihn nicht einfach gehen, sondern er verlangt von ihm, ich lasse dich erst gehen, wenn du mir gesegnet hast. Vorher lasse ich dich nicht gehen. Ich denke, das wahrscheinlich der wichtigste Vers in dieser Geschichte. Ich lasse dich erst gehen, wenn du mir gesegnet hast und keine Sekunde vorher. Segnen oder sagen, das kommt in der Bibel ja recht oft vor. Wenn in unseren deutschen Bibeln von segnen steht, das Verb segnen, dann heisst das im Griechischen eulogein und das heisst gut reden oder gutes Reden, gute Worte aussprechen. Das ist eine tiefe Überzeugung von der ganzen Bibel, dass Worte eine Kraft haben. Das kennen wir ja auch gar nicht. Gute Worte haben eine Kraft, schlechte Worte haben leider auch eine Kraft. Also mit einem Sagen, mit einem Wort soll das Gute, das von Gott kommt, wie übertragen werden und vergegenwärtigt werden für den Mensch oder für die Situation. Wir sprechen Worte aus, die von Gott verheißen sind, für den Mensch, für eine Situation, wir gehen sie weiter. Und die sie nicht selber dichten oder uns ausdenken, wir gehen sie weiter, was gegeben ist. Ein weiterer kleiner Aspekt vom Segnen ist im Alten Testament, im Hebräischen. Dort heisst das Verb, das Wort Segen heisst Beracha. Und der Name Barak heisst der Gesegnete. Oder Baruch ist der Segen, der Gesegnete. Also wenn ihr jemandem Hals- und Beinbruch wünscht, heisst es eigentlich Hals und Bein Baruch. Die Hals und die Beine sollen gesegnet sein. Nicht gebrochen, hä? Ein Hals kann man gar nicht recht brechen. Das kommt von dort aus dem Hebräischen. Baruch, gesegnet. Und dort im Alten Testament heisst Segen auch Kraft, Fruchtbarkeit, Gelingen. Also wenn von gesegneten Menschen redet ist, haben sie immer ganz viele Kinder im Alten Testament. Hä? Heute können es auch andere Sachen sein. Ein Leben, das gelingend ist. Das heisst nicht, dass jeder Tag ein Glückstag ist. Aber so die Stossrichtung vom Leben ist auf einem guten Weg. Übrigens, Segnen kann man aussprechen meistens. Man kann auch ein Zeichen machen. Aus dem Deutschen Segnen kommt nämlich aus dem Lateinischen Signare. Und das heisst ein Zeichen machen. Also man kann auch jemanden umarmen, den man gut kennt. Das ist wie ein Segen. Jemand salben, mit Öl zum Beispiel, ist ein Zeichen, auch ein Sagen. Und einmal sein Wort. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, um jemandem erlebbar zu machen, was Gott Gutes an Gedanken und Wort hat, das soll über dich kommen und soll bei dir Realität werden. Nochmal zurück zur Jakobsgeschichte. Also am Schluss von diesem Kampf hat der geheimnisvolle Mann der Jakob gesegnet gehabt und es stellt sich heraus, dass das Gott selber ist. Und durch das Segen tut Gott oder eben der Bote von Gott oder Gott selber dem Jakob ein gelingendes Leben und auch Fruchtbarkeit zusprechen. Und er macht noch etwas, was ich ganz interessant finde, was uns inspirieren könnte. Er gibt ja im Jakob einen neuen Namen. Und in der Bibel heisst, einen neuen Namen bekommen, eine neue Bestimmung finden für sein Leben. Oder wie? Dass der Lebensweg hier eine Weichenstellung bekommt. Du kommst von hier und jetzt machen wir eine kleine Abzweigung und jetzt soll es hier durchgehen, auf einen besseren Weg. Das wird sehr oft ausgedrückt mit Namensänderung. Aus dem Abraham mit Abraham, aus der Sarah, Sarai und so. Da kann man also in Detail gehen, was das bedeutet. Der Jakob heisst von jetzt an Israel. Und Jakob, das heisst der Fersenhalter. Ist nicht mehr so verbreitet heute, gell, der Name Fersenhalter. Weil er scheint bei der Geburt, sind ja Zwillinge gewesen, der Jakob und Esau, beim Esau sich an den Fersen gehabt haben, beim auf die Welt kommen. Heisst aber auch der Betrüger, Jakob. Und er ist schon ein Schlitzohr gesehen. Also in der Grauzone zwischen Schlau und Betrüger, um es mal so auszudrücken. Und dort am Punkt, wo der Jakob sagt, ich brauche dein Segen, was heisst, ich brauche eine neue Ausrichtung für mein Leben, ich habe Angst, ich habe eine schwierige Vergangenheit, tut Gott ihn segnen und gibt ihm einen neuen Namen. Der Name ist Israel. Und Israel heisst der Gottesstreiter. Und es ist nicht ganz klar, heisst es, er streitet mit Gott oder Gott streitet mit ihm und für ihn. Aber man merkt, da ist etwas kämpferisch, etwas Streitendes ist da drinnen. Israel hat es immer so verstanden, das ist wahrscheinlich auch richtig, dass Gott für mich kämpft, für uns streitet, für uns ist. Aber man weiss, das ist auch ein Kampf da drinnen. Es geht nicht so von allein. Und da ist wahrscheinlich eine tiefe Weisheit drin, wieder, dass man als Mensch immer wieder mit Gott ringt oder kämpft und darauf vertraut, dass Gott für mich kämpft. Aber einmal tue ich auch mit ihm hadern, mit ihm kämpfen. Und wir wissen aus der Bibel, dass Gott auch mit seinem Volk ein bisschen streiten, am Ringen ist. Was die wieder machen, da durch und so. Es ist eine Auseinandersetzung. Aber er bekommt eine neue Bestimmung, das heisst Folgendes. Die neue Berufung, der neue Name tut Jakob lösen aus seinem Konflikt mit seinem älteren Bruder. Früher, Jakob, bist du gefangen gewesen in diesem Konflikt, hast Angst und Gott sagt, ich löse dich aus dem raus, durch ein Sagen, dein Leben soll eine neue Richtung geben, eine neue Ausrichtung. Deine Bestimmung ist jetzt, Jakob, ein Leben mit Gott. Der Jakob bleibt nicht der Betrüger Jakob, sondern er wird dann tatsächlich der Stammvater von einem grossen Volk, vom Volk Israel, wo Gott besonders ans Herz gewachsen wird. Was da entsteht, eine Beziehung. Das heisst für uns auch, ein Segen kann einem aus einer schwierigen Vergangenheit auslösen und kann Türen aufmachen für eine neue Zukunft. Das ist ein ganz schöner Gedanke. Es kann dich rausnehmen aus einer Verstrickung von schwierigen Sachen und kann dich in eine neue Bestimmung hineintun. Deine Zukunft soll jetzt hier durchgehen. Vielleicht braucht es einmal mehr als ein Segen, aber das darf es ja, gell? Nach jedem Gottesdienst nebeneinander segnen, werden dir gesegnet. Dass das Leben eine neue Ausrichtung bekommt und dass alles hinter einem darf bleiben. Das ist in dieser Geschichte hier mit diesen Namen ausgedrückt. Und tatsächlich, das passiert hinterher auch. Wenn man ein bisschen weiterlässt, die nächsten Kapitel, die Rückkehr vom Jakob in das Gebiet, wo der Esau schon daheim ist, die klingt. Die beiden Brüder, die sich versöhnen und sie legen sich mit Tränen in den Augen und in den Armen. Und sie finden einen Weg, wie sie nebeneinander dort weitergehen können. Kehren wir nochmal zurück in unsere Welt. Als Inspiration geben wir den gut daran, in schwierigen Momenten vom Leben wie der Jakob zu handeln. Gott nicht einfach gehen lassen, wenn wir nicht weiter wissen, sondern uns von ihm segnen lassen. Und das kann auch heissen, Gott, ich lasse dich nicht los, ich ring mit dir, ich kämpfe mit dir. Und vielleicht kommt einigen von euch oder uns das fremd vor, so mit Gott hadern, mit Gott kämpfen und ihn fragen, Gott, warum? Ich will das nicht, das geht doch so nicht. Ich verstand den nicht, das ist ein richtiges, so innerlich kämpfen. Könnte Gewöhnungsbedürfnis sein, bedürftig sein, weil schließlich haben wir ja Ehrfurcht vor Gott, vor dem allmächtigen Gott. Aber das muss Ringen mit Gott nicht ausschließen. Das Ringen mit Gott und ihn auch fragen, warum, 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 das kann viel mehr Ausdruck sein dafür, dass wir mit Gott noch rechnen. Und nicht mit Gott abgeschlossen haben und denken, ja, ja, das ist eh versorgt nicht mehr. Der Gott des Deismus, wo mal etwas gemacht hat und jetzt pensioniert ist. Nein, Gott, ich verstand das nicht und ich ringe mit dir. Das kann ein sehr gesundes Zeichen sein. In der jüdischen Tradition, die in den Schriftgelehrten, die zusammenstreiten. Wenn die über die Bibel reden, da klopft es und tätscht es dann. Ei, hey und ha, und da fallen einmal auch freche Wörter. He? Und sie sagen, das ist ein Zeichen dafür, dass wir die Schrift ernst nehmen. Dass wir die Schrift hochhalten und das, was da steht, wieder mit ringen. Also, seid, wenn es dran ist, ruhig ein bisschen frech. Und dort mit Gott durchaus ringen. Das haben andere auch gemacht. Sogar Jesus hat vor seiner Kreuzigung Blut geschwitzt und Gott bittet, dass er ihm doch das Leiden ersparen möge. Er hat gerungen mit Gott, den geht es immer nicht dort. Oder wie gesagt, schlimmer wäre, man hätte mit Gott abgeschlossen. und man rechnet mit gar nichts mehr. Ringen kann heissen, Gott, du bist stärker als wir, wir lassen dich nicht los, bis du uns nicht gesegnet hast. Ich habe mir vorgenommen, das in meinem persönlichen Leben zu machen. Ich denke leider aber nicht immer dran. Ich weiss nicht warum. Aber eigentlich, wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stand, wo ich nicht weiss, kommt das gut, schwierige Entscheidung, risikobehafter Weg, sage ich einmal, Gott, ich mache den nächsten Schritt erst, wenn du mich gesegnet hast. Dann im Moment von der Stille, Gott, du mich segne, oder meine Familie, oder die anderen, die beteiligt sind an einer schwierigen Entscheidung, Gott, ich gehe den ersten Schritt weiter, bis du mich gesegnet hast. Und ich bitte um dein Segen. Und dann weitergehen. Weil einmal wissen wir ja genau, gell, was durchgeht im Leben. He? Dass man weiss, morgen muss ich das machen, übermorgen das, ist der richtige Weg. Einmal weiss man das nicht. Aber dann kann man sagen, Gott, ich weiss zwar nicht, was durchgeht, aber ich gehe erst, wenn du mich gesegnet hast. Das kann man machen mit einer Bitte, persönlich vor Gott oder mit anderen Menschen, wo man sagt, könntest du mich segnen auf diesem Lebensweg, in dieser Entscheidung, bei dem, was ich jetzt vor mir habe. Noch eine letzte Bemerkung. Der Jakob bittet um ein Segen, wo er merkt, dass der andere stärker ist. Apropos stärker, die Kraft, die in einem Segen liegt, kommt ja immer von Gott. Und wir segnen andere Menschen darum immer im Namen von Gott und nicht im eigenen Namen. Weil ich habe zu wenig Kraft. Ich kann nicht sagen, ich segne dich, jetzt kommt alles gut. Sondern ich segne dich im Namen von unserem Gott. Im Namen von Christus, der für dich gestorben ist. Der für dich Mensch geworden ist. Dem seine Kraft und dem sein Segen soll über dich kommen. In dem ganz berühmten aaronitischen Segen, wo man den meisten Schluss, meistens am Schluss eines Gottesdienst hören, da macht er mich genau vor. Dort heisst es ja auch, der Herr segne dich und behüte dich. Also Gott mache das und ich spreche es aus. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Also er soll das mit dir machen. Hat etwas Entlastendes, finde ich. Oder nicht ich muss jetzt als Segnende oder Segnende die Lösung haben für Problem oder meine Weisheit geben, sondern ich gebe dir weiter, wo von Gott kommt. Und die soll bei dir wirken. Das ist auch eine Entlastung von dir, die segnen. Und es geht darum, dass Gottes Segen kommt. Dort ist Stärke drin. Dort ist Kraft drin. So viel zum heutigen Thema Segnen. Es gibt einen Grund, warum ich das Thema ausgesucht habe. Und zwar, das ist folgende. Wir haben ja meistens in der Abendmahl-Gottesdienst, hat man sich immer können segnen lassen, oder das Gebet in Anspruch nehmen. Von jetzt an ist das jeden Sonntag möglich. Und zwar gibt es bei uns ein Team, wo nach jedem Gottesdienst parat ist. Die haben so eine Bändel an und nach jedem Gottesdienst sind die in dieser Seite eine, und wenn die sagen, ich brauche ein Segen. Ich brauche einen Zuspruch, ich brauche ein kurzes Gebet. Dann gehen Sie unkompliziert über. Das sind Menschen, die euch den segnen und euch kurz für euch den beten. Es ist kein Seelsorgegespräch, kein längeres. Und wenn ihr etwas Kurzes erzählt, die Menschen, die es nicht weiter erzählen, es geht einfach darum, wenn ihr spürt, ich gehe nicht aus dieser Kirche raus, ohne dass ich noch speziell gesegnet bin. Wenn ihr das spürt, dann könnt ihr jedes Mal dort übergehen und sagen, du, kannst du mich segnen. Das kann man natürlich nicht nur hier in der Kirche machen, man kann es auch im Privaten machen, mit einer Freundin, mit einem Freund oder so, aber hier möchten wir es regelmässig anbieten. Jetzt machen wir es so, und zwar statt einem Zwischenspiel singen wir gerade ein Segenslied, gell? Passt noch mehr oder weniger, oder da ane. Wir bitten einfach mal Gott um Segen. Hinterher einen kurzen Moment still und in Gott das anbefehlen, wenn wir sagen, Gott, ich brauche dein Segen in dem und dem Bereich. Ich gehe erst raus, wenn du mich gesegnet hast Nachher mache ich Fürbit und mit Ihnen unser Vater Gebet zusammensprechen. Wir singen das Lebenslied bei der Nummer 350, ist ein ganz kurzes, darum dürfen wir es zweimal singen. Es segne uns der Herr.